um Kapitel 8. Zwar, ich lese uns das ganze Kapitel. Und als es das siebte Siegel öffnete, entstand eine Stille im Himmel, etwa eine halbe Stunde lang. Und ich sah die sieben Engel, die vor Gott standen, und es wurden ihnen sieben Posaunen gegeben. Und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar, der hatte ein goldenes Räucherfass, und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, damit er es zusammen mit den Gebeten aller Heiligen auf den goldenen Altar darbringe, der vor dem Thron ist. Und der Rauch des Räucherwerks stieg auf vor Gott, zusammen mit den Gebeten der Heiligen aus der Hand des Engels. Und der Engel nahm das Räucherfass und füllte es mit Feuer vom Altar und warf es auf die Erde, und es geschahen Stimmen und Donner und Blitze und Erdbeben. Und die sieben Engel, welche die sieben Posaunen hatten, machten sich bereit, in die Posaune zu stoßen. Und der erste Engel stieß in die Posaune, und es entstand Hagel und Feuer mit Blut vermischt und wurde auf die Erde geworfen. Und der dritte Teil der Bäume verbrannte und alles grüne Gras verbrannte. Und der zweite Engel stieß in die Posaune, und es wurde etwas wie ein großer, mit Feuer brennender Berg ins Meer geworfen, und der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut. Und der dritte Teil der Geschöpfe im Meer, die Leben hatten, starb. Und der dritte Teil der Schiffe ging zugrunde. Und der dritte Engel stieß in die Posaune, da fiel ein großer Stern vom Himmel, brennend wie eine Fackel, und er fiel auf den dritten Teil der Flüsse und auf die Wasserquellen. Und der Name des Sternes heißt Wermut. Und der dritte Teil der Gewässer wurde zu Wermut, und viele Menschen starben von den Gewässern, weil sie bitter geworden waren. Und der vierte Engel stieß in die Posaune, da wurde der dritte Teil der Sonne und der dritte Teil des Mondes und der dritte Teil der Sterne geschlagen, damit der dritte Teil derselben verfinstert würde und der Tag seinen dritten Teil nicht schiene und die Nacht in gleicher Weise. Und ich sah und hörte einen Engel, der in der Mitte des Himmels flog und mit lauter Stimme rief: Wehe, wehe, wehe denen, die auf Erden wohnen, wegen der übrigen Posaunenstöße der drei Engel, die noch in die Posaune stoßen sollen. Wir haben ja das letzte Mal gesehen, dass die Bibel von der Offenbarung her bestimmte Grundsätze und Prinzipien einfach, ich sag's mal, darstellt. Und hier haben wir jetzt etwas, und zwar, das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, wenn man diese Texte sich ansieht und sie auslegt. Wir haben im Endeffekt zwar hier Kapitel 7, Kapitel 8, aber wir haben keinen Unterschied. Und zwar, die Bibel betont sofort in Kapitel 7 am Anfang: Und als er das siebte Siegel öffnete, entstand eine Stille im Himmel. Das heißt, ich habe jetzt wiederum keinen Vorgang auf der Erde. Das ist schon mal ganz wichtig von der Prophetie her. Die Bibel beschreibt keinen Vorgang auf der Erde aus irdischer Sicht, sondern sie beschreibt Vorgänge auf der Erde aus Sicht des Himmels. Das heißt, so wie ich vorher auch praktisch eine Szene im Himmel hatte, habe ich jetzt weiterhin eine Szene im Himmel. Das heißt, ich sehe das aus der Perspektive Gottes, was auf der Erde sich abspielt. Aber ich habe das nicht beschrieben, und da kann man dann furchtbar in die Irre gehen, indem man zum Beispiel hingeht und einfach versucht, diese Bilder umzudrehen auf unsere menschliche Ebene. Man muss einfach sehen, so sieht es Gott vom Himmel. Das heißt, es ist eine himmlische Sicht. Das heißt, die hat auch in gewisser Weise Zeichencharakter, die hat Symbolcharakter, und die ist gesteuert von dem, was vom Thron Gottes hier in diesem himmlischen Heiligtum passiert. Das heißt, ich habe weiterhin eine himmlische Sicht. Das ist wichtig. Es gibt Ebenen, wo dann nur beschrieben wird, was auf der Erde sich abspielt, aber hier habe ich nochmals eine himmlische Sicht. Das ist wichtig. Und zwar, es ist so, diese Posaune sind eingebettet. Ich habe hier geschrieben, Grundsätzliches zu den Posaunen. Beim Vers 1, eigentlich müssen wir sagen, Grundsätzliches über Stille, über die Stunde, über das Umfeld, wo die Posaune eingebettet sind. So wäre es vielleicht besser. Also es geht hier um das Umfeld der Posaunen. Was Schrift sagt hier? Als er das siebte Siegel öffnete. Und jetzt müssen wir wiederum zurücksehen. Wir haben ja gesehen, wie die ersten sechs Siegel grundsätzliche Dinge über Verführung, über Krieg, über Hunger, Tod, es zu solcher kommt, wie immer Christenverfolgung geschieht, wie letztendlich das, was die Bibel beschreibt, wie dann auch der Zorn Gottes ausgelöst wird, wie das eigentlich immer sich abspielt. Und jetzt kommen wir zum weiteren Punkt, wo dann plötzlich praktisch die Schrift erklärt, wenn der Herr Jesus als das Lamm Gottes das letzte Siegel öffnet, dann kommt wieder etwas, das prinzipiell abläuft, aber generell bereits Endzeitgerichte sind. Und zwar das, was wir hier haben, und darum heißt es auch Posaune, ist ein achtes im Prinzip, sprich sogar neuntes Prinzip, und zwar es geht hier letztendlich um was Besonderes. Und zwar es geht darum, Gott selber macht etwas, das ungeheuer sein gnädiges Wesen widerspiegelt. Und zwar mittendrin, und vorher haben wir ja gesehen, wie der Zorn Gottes hier letztendlich auch hervorbricht. Mittendrin, das haben wir ja gesehen, als siebtes und achtes Prinzip, ruft er aus der Heide Menschen, er rettet sie, und er ruft gleichzeitig aus Israel diese Vollzahl. Und hier das neunte Prinzip ist eigentlich das, dass Gott generell die Posaune erschallen lässt. Das heißt, Gott ruft. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt bei der biblischen Prophetie. Vom Himmel aus gesehen sind diese Gerichte keine Vernichtungsgerichte. Sondern diese Gerichte werden zwar Menschen vernichten, diese Gerichte werden furchtbare Dinge auf der Erde auslösen, aber diese Gerichte gehören noch zu der Gnadezeit Gottes. Das heißt, Gott ruft noch die Menschen durch diese Posaunengerichte zur Umkehr. Es sind Gerichte, bei denen Gott nur einen Sinn hat, dass er die Menschen letztendlich noch ruft. Es gehört absolut aus meiner Sicht zu der Gnadezeit, dass diese Gerichte geschehen. Es gibt einen anderen Punkt. Und das ist jetzt die Frage der Entrückung. Die Bibel lehrt ganz klar, dass Gott uns, die Gemeinde, vor dem Zorn hinwegnehmen wird, vom Zorngericht. Wenn einmal die Zornschale ausgegossen werden, dann haben wir es nicht mehr mit Rufergerichten zu tun, sondern mit reinen Strafgerichten. Aber das, was hier ist, das ist zwar ein Stück Strafe über eine gottlose Menschheit, hat aber vom Großteil, vom Charakter her, noch praktisch der Inhalt des Rufens, das heißt der Mensch zur Umkehr, zur Buße zu rufen. Und so muss man auch die Posaune sehen. Und jetzt sagt hier die Schrift, sie sind eingebettet, und zwar in dem Moment, wie sie kommen, entsteht eine Stille im Himmel, und zwar eine halbe Stunde lang. Wenn wir uns das Umfeld jetzt einfach für die Posaune mal angucken, zuerst vielleicht Sacharja 2, Vers 17. Ich habe jetzt also nur so ein paar charakteristische Dinge rausgegriffen. Das ist ein Grundsatz. Sacharja ist ja praktisch die Offenbarung des Alten Testamentes zusammen mit Hesekiel. Die zwei Bücher sind eigentlich die Offenbarungen des Alten Testamentes. Und Sacharja hat sehr viel von Prophetie und sehr viel von diesen Dingen, von diesen Abläufen. Und er sagt hier, alles Fleisch sei still vor dem Herrn, denn er hat sich aufgemacht aus seiner heiligen Wohnung. Das heißt, diese Stille kündigt in der Prophetie auch etwas an. Wenn Gott auch die Menschen auffordert, stille zu sein, dann haben wir hier ganz sicher die Ruhe vor dem Sturm. Wir haben eine Ruhephase. Aber solche Periode der Stille, die haben auch bestimmte Charaktere. Sie zeigen praktisch, dass etwas passieren wird. Wenn im Himmel Stille ist, dann ist das wie eine Ruhephase, bevor es losgeht. Und hier sagt er ganz klar, alles Fleisch sei stille vor dem Herrn, denn er hat sich aufgemacht aus seiner heiligen Wohnung. Das heißt, hier haben wir jetzt den ersten großen Auftakt zu der Wiederkunft Jesu, wo Gott das Signal gibt, dass der Jesus wiederkommen wird. Und das bedeutet auch für uns, und das müssen wir uns ganz nüchtern sehen, dass die Endzeitgerichte nicht staccato-artig ablaufen werden. Und das ist aber auch das Gefährliche, wo man verführt werden kann. Das heißt, die Gerichte kommen nicht Schlag auf Schlag wie praktische Welle. Diese Wellen, die haben wir dann nachher zum Beispiel auch bei den Zornschalengerichte. Aber diese Rufergerichte, die Posaunengerichte, die haben noch den Charakter, dass sie zum Beispiel hier zuerst mal eine Pause machen. Das heißt, es wird auch in diesen Gerichten Pause geben. Zum Beispiel, bevor irgend sowas wieder ausgelöst wird, kann es eine Phase geben, wo auf dieser Erde relativ Ruhe ist. Also wo nichts passiert. Wo man sagen könnte, ja, ist ja fast eine Zeit, wo einfach alles ruhig ist, man hat keine Endzeitabläufe. Aber dann setzt es wieder schlagartig ein. Jetzt haben wir hier etwas, wo die Bibel prinzipiell die Gerichte erklärt und sie sagt hier mal einfach pauschal und leitet natürlich die Wiederkunft ein, das ist keine Frage. Aber sie zeigt prinzipiell, wie in der Schöpfung Dinge geschehen wird. Das heißt, es passiert in der Schöpfung Dinge, die wir ja sehen. Wir kommen nachher auch drauf. Ich möchte aber weiterlesen. Habakuk 2, Vers 20. Der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Stille sei alle Welt vor ihm. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gott gibt dem Menschen manchmal Stille oder Ruhephasen, auch politisch, auch, ich sag's, von seinem Umfeld, um ihn zur Umkehr zu bewegen, um ihm Zeit des Nachdenkens zu geben. Der Mensch wird bei den Rufergerichten Gottes, auch bei den Posaunen, nie sagen können, ich hatte keine Zeit. Das heißt, Gott gibt ihm Gelegenheit, auch nachzudenken, auch über diese Weltgeschehnisse. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, seit dem 11. September tritt doch derzeit eine richtige Ruhephase, oder? Ist mir richtig aufgefallen. Es ist eine richtige Ruhephase. Du hörst nichts mehr. Wenn man jetzt einmal davor absieht, dass der Irak der Osama Bin Laden zum Mann des Jahres erklärt hat, das ist eher so gleich Störfeuer. Aber generell merkst du doch, es kommt zur Ruhe. Es ist jetzt wie wenn nichts gewesen wäre fast. Ist brutal. Man muss sich das überlegt. So was Schreckliches und dann nach kurzer Zeit ist wie wenn nichts gewesen wäre. Du hörst auch nichts mehr von militanter Muslimgruppe. Du hörst nichts mehr von diesen Geschehnissen, sondern es ist einfach ruhig. Richtig ruhig. Und das ist ein Zeichen, das Gott ganz gezielt nicht bloß zulässt, sondern Gott gibt es ganz gezielt, um die Menschen zur Ruhe zu bringen. Wenn man die Parallelstelle sieht, da fordert Gott die Menschen auf, stille zu sein. Im Jesaja 30, 15 steht, durch stille sein und Buße, also Umkehr, könntet ihr gerettet werden. Das heißt, er gibt ihnen Gelegenheit. Und das ist auch der Charakter dieser Gerichte. Er gibt ihnen noch Gelegenheit. Die Gerichte sind nicht so, dass sie schlagartig, dem ersten Block, den man heute betrachtet, dass sie schlagartig etwas auslöse. Das kommt dann ab Kapitel 9 schon ganz anders. Aber in der ersten Phase sind es generelle Dinge, die der Menschen zum Nachdenken bringen sollten. Wenn man nur Zephania 1, Vers 7 dazu anguckt, heißt es, sei stille vor dem Angesicht Gottes, denn nahe ist der Tag des Herrn. Wenn man jetzt mal guckt, die drei Aufforderungen aus dem Alten Testament, wo wir stille sein sollen. Einmal ist ein Zeichen der Wiederkunft. Einmal ist ein Zeichen, dass Gott im Regiment, im Heiligtum ist, also eine Aufforderung, sich in Ehrfurcht Gott zu nahen. Und das dritte Mal erinnert es an den Tag des Herrn. Das sind alle die Dinge, wo Gott eigentlich will. Gott will durch die Endzeitrufergerichte, durch diese Posaune, dass ein Mensch letztendlich sich bewusst wird, dass Gott zu fürchten ist, dass man Ehrfurcht vor Gott haben soll, dass es einen Tag des Herrn gibt und für die Gläubigen auch, dass es eine Wiederkunft gibt. Die Gläubige redet plötzlich wieder von der Wiederkunft Jesu, wenn sowas passiert. Das heißt, das ist der Sinn. Gott will die Menschen aufwecken durch diese Dinge. Und dass die immer heftiger werden, das zeigt, je mehr wir der Wiederkunft Jesu nahe kommen werden, je heftiger werden diese Gerichte werden. Dem sieht man auch, dass die Wiederkunft des Herrn näher rückt, wenn sie nämlich heftiger wird. Aber es ist immer noch Gnade. Gott will die Menschen zur Umkehr bringen, zur Ruhe, zur Buße. Wenn man jetzt das anguckt, was die Bibel sagt, sie sagt hier eine halbe Stunde. Stunden sind in der Prophetie und in der Bibel, und ich habe jetzt hier mal die Stunde zum Beispiel der Offenbarung mal aufgelistet, dass wir ein Feeling, ein Gefühl dafür kriegen, was mit dem auf sich hat. Und zwar, es ist einfach so, die Stunde der Wiederkunft, die der Herr ihr ankündigt, die wird also durch eine Ruhephase eingeleitet. Jetzt müssen wir aufpassen, man darf nicht denken, wenn die Wiederkunft Jesu bevorsteht, dass die Menschen letztendlich in eine staccatoartige Szenerie eingebunden werden. Sondern es wird so sein, dass das einen Charakter hat wie ein Schneeball. Es wird allmählich kommen, es wird eine Ruhephase sein. Aber je näher wir uns der Wiederkunft Jesu befinden, je brutaler wird es werden, das ist klar. Je heftiger wird Gott rufen. Und dann irgendwann, wenn die Wiederkunft vorbei ist, das heißt, wenn der Heilige Geist weggenommen ist von der Erde, dann passiert was Furchtbares. Wenn man Offenbarung 12, 13 anguckt und was dann ausgelöst wird bis 16, dann kommen diese Gerichte als Vernichtungsgerichte, ausdrücklich als Vernichtungsgerichte, hageldicht über die Menschen, dass sie nur noch aufgequält schreien werden. Der Teufel wird in Menschengestalt auf der Erde sein, die Gerichte Gottes schlagen ein und dann wirklich staccatoartig. Und dann kommt dieses Entachai, dann kommt diese Schnelle, dieses Blitzartige, diese schnelle Abfolge, dann werden Gerichte, die früher Jahrhunderte hintereinander gekommen sind, werden, also ich sage Weltkriege und Dinge, werden sich in diesen paar Kapiteln der Offenbarung, in dieser kurzen Zeit, in diesen 3,5 Jahren, in einer unfassbaren Weise über diese Erde ergießen. Aber, ich möchte betonen,
bei den Rufergerichten, bei den Posaunengerichten ruft Gott. Er lobt die Menschen, er will, dass die Menschen sich bekehren. Er will ihnen noch Gnade geben. Diese Gerichte sind also wirklich, ich sage mal, ein Ausrufezeichen für die Gnadezeit. Und das muss uns klar sein. Drum diese Stelle über die Stille, drum diese halbe Stunde, wo im Himmel Stille ist. Das heißt, Gott selber im Himmel hält es zurück. Und wenn wir jetzt die Stunde uns angucken, in Kapitel 3, Vers 3 sagt Schrift: So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tue Buße. Wenn du nun nicht wachst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Stunde hat immer den Charakter von der Prophetie her der Überraschung. Und Stunde meint in der Prophetie nicht 60 Minuten, sondern Stunde ist ein Synonym, praktisch, ich sage mal, ein Vergleich mit einer Epoche, könnte man es fast nennen. Das heißt, er sagt hier immer, wenn er Stunde meint, es wird etwas geschehen. Natürlich kann die Stunde bedeuten, die Stunde, wo der Herr Jesus wiederkommt. Aber die Stunde kann genauso gut eine Gerichtsperiode sein von 3,5 Jahren. Das heißt, die Stunde hat immer den Charakter, wenn etwas von Gott her ausgelöst wird, praktisch wie ein Ausrufezeichen. Jetzt ist die Epoche des Gerichts, jetzt kommt die Epoche der Wiederkunft. Dass das alles in einer wirklichen Stunde mündet, wo der Herr wiederkommt oder wo das passiert, ist gar keine Frage. Aber man sieht es schon beim Nächsten. Offenbarung 3, Vers 10. Wenn du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde ich dich bewahren, mit heraus aus der Stunde der Versuchung, die über die ganze Ökumene kommen wird. Das heißt, die Stunde der Versuchung wird über den ganzen Erdkreis, über die gesamte bewohnte Erde, über die ökumenisch auch zusammengeschlossene Welt, im Sinne von einer Welteinheit, politisch, im Sinne von einer Welteinheit religiös, wird sie kommen. Das ist gar keine Frage. Und da sieht man schon, dass die Stunde eine Periode ist und nicht ein punktueller Vorgang, also keine 60 Minuten. Das heißt, es wird eine Stunde kommen, ich sag's einmal, eine Zeit der vollkommenen Versuchung, wo diese Erde von Gott nochmal in letzter Konsequenz geprüft wird, was sie wirklich will. Und dazu gehören absolut diese Rufergerichte, diese Posaune, wo Gott die Menschen nochmals praktisch ruft. Das heißt, es ist der Höhepunkt fast der Gnadezeit, so könnte man es nennen. Offenbarung 8, Vers 1, da haben wir unsere Stelle, diese Stunde, diese halbe Stunde der Stille, das ist bloß eine halbe. Aber jetzt kommen wir zu 11, 13. Und zur selben Stunde entstand ein großes Erdbeben und der zehnte Teil der Stadt fiel. Es wurden in dem Erdbeben 7000 Menschen getötet. Das war das zweite Weh. Das heißt, diese Stunde sind von Gott her manchmal Epochen, manchmal ein punktueller Vorgang, manchmal Ereignisse. Und das ist auch von letzter Bedeutung, diese Geschehnisse, die prophezeit sind, zum Beispiel die ganze Erdbeben, die ganze Umweltverschmutzung, die man heute ja sieht in unserem Text, diese Dinge, die können auch punktuell geschehen. Das Erdbeben zum Beispiel ist ein punktueller Ablauf. Das heißt, da wird ein ganz konkretes Erdbeben, und zwar so geschehen, dass hier letztendlich Zerstörung geschieht und da werden genau 7000 Menschen getötet. Jetzt kann man wieder streiten, ist 7000 eine Zahl. 7, der Wille Gottes, 1000, die Zahl des Segens Gottes, sondern mein letzter Ruf, und für mich ist der letzte Ruf, weil nämlich aus meiner Überzeugung ab 15 die Entrückung ausgelöst wird, und dann geht die Gnadetür endgültig zu. Das ist nochmal ein letzter Ruf. Und so müssen wir die ganze Sache sehen. Offenbarung 14,7 redet dann vor einer Stunde des Gerichtes. Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Wenn man das anguckt, dann ist das nicht eine Stunde mit 60 Minuten, das ist beim Erdbeben der Fall, das ist bei der Wiederkunft Jesu der Fall. Das ist aber auch nicht 60 Minuten, sondern ist einfach punktuell das Ereignis. Und hier ist die Stunde des Gerichts, die gesamte 3,5 Jahre der Gerichtsperiode von der Entrückung bis zur Wiederkunft Jesu sichtbar auf der Ölberg nach Jerusalem. Das heißt, diese Stunde bedeutet immer, jetzt ist ein Ereignis Gottes. Die Stunde ist fast so zu sehen, wie man sonst im Griechischen das Wort Kairos benutzt, der göttliche Zeitpunkt. So müssen wir das sehen. Der göttliche Zeitpunkt kann ein punktuelles Erlebnis sein, also eine schnelle, einmalige Sache, oder es kann eine ganze Periode beziffern. Offenbarung 14, 15 redet auch von der Stunde des Erntens, und ich habe es in Anführungszeichen, weil es negativ gemeint ist. Und da heißt es, ein weiterer Engel kam aus dem Tempel hervor, der rief mit lauter Stimme dem zu, der auf der Wolke saß, sende deine Sichel und ernte, denn die Stunde des Erntens ist für dich gekommen. weil die Ernte der Erde überreif geworden ist. Und das ist die Ernte letztendlich, wo der Mensch von Gott her gestraft wird. Das heißt, da ist das Maß der Sünde voll. Und das sind die Dinge, die Stunde, die man zu fürchten hat. Und wenn Gott so eine Stunde auslöst, ein punktuelles Erlebnis, oder aber, ich sag's mal, eine Gerichtsperiode, dann ist es wirklich so, dann rechnet Gott auch mit dem Menschen ab. Aber ich möchte nur mal betonen, bei den Posaunengerichten ist noch die Gnadezeit, noch das Rufen Gottes zu kommen. Hinterher, danach, sind es reine Gerichte, die der Menschen zwar nochmal in die Bußpflicht nehmen, aber die schon Vernichtungscharakter haben und sonst alle sind absolut reine Vernichtungen. Offenbarung 17, Vers 12. Jetzt müssen wir euch sehen, man darf eigentlich nicht falsch denken. Vernichtung im Sinne von Lebensvernichtung heißt, die Gnadezeit endet für einen Mensch. Was der Mensch gesät hat, wird er ernten. So wie es ein Mensch gesetzt ist, zu sterben, danach das Gericht. Dieses Ernte bedeutet für den Mensch, dass man ihm praktisch die Gelegenheit wegnimmt. Für ihn ist aus. Da kommt die Ewigkeit. Von daher hat das natürlich letzter Heiligungscharakter für die Gläubigen und letzter Heiligkeitscharakter für die Welt. Weil da sieht man, dass Gott ernst macht. Gott ist absolut bereit, Menschen zu töten. Ist für uns unverständlich, aber es ist so. Offenbarung 17, 12. Und die 10 Hörner, die du gesehen hast, sind 10 Könige, die noch kein Reich empfangen haben. Sie erlangen Macht wie Könige für eine Stunde zusammen mit dem Tier. Die hat nicht 16 Minuten Macht, sondern die hat Macht für die Stunde dieser Versuchung. Es durfte die dreieinhalb Jahre sein, wenn ich es biblisch richtig verstehe. Und da muss man einfach sehen, da sieht man, wie es formuliert ist, aufgrund der anderen Prophetie, dass vor Gott gezielt zugelassen ist. Das heißt, dass es ein antichristliches Reich gibt, ist vor Gott zugelassen. Dass es Hure Babylon gibt, ist vor Gott zugelassen. Auch als Gericht für eine gottlose Welt. 18, Vers 10, da sieht man, wie Gott gerichtsmäßig auch in dieser abgefallenen Christenheit handelt. Und sie werden von Ferne stehen aus Furcht vor ihrer Qual und sagen, weh, weh, du große Stadt Babylon, du gewaltige Stadt, denn in einer Stunde ist dein Gericht gekommen. Das ist jetzt das konkrete Auslöser eines einzelnen Gerichts über die Hure Babylon. Das müssen wir wieder sehen, das ist dann punktuell. Aber Stunde meint in der Bibel immer das Handeln Gottes, im Einzelakt oder in der ganzen Periode. Vers 16. Wehe, wehe, die große Stadt, die begleitet war mit einer feinen Leinwand und Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen. Denn in einer Stunde wurde dieser so große Reichtum verwüstet. Und da sehen wir jetzt die Verwüstung. Da müssen wir bei 16 und F dahinter. Also folgendes. Das heißt, man sieht hier letztendlich, es ist die Stunde, wo Gottes Uhr abläuft. Und da gibt es eine berühmte Geschichte. Der Mussolini hat Gott gelästert. Er hat gesagt, wenn es Gott gibt, dann soll er mich innerhalb, ich glaube, von einer Minute töten. So ungefähr hat sich das angehört. Und nachdem nach einer Minute nichts passiert ist und der Mussolini gelebt hat, hat er natürlich hohn gelacht. Und dann beschreibt der Autor, ich glaube, in dem Buch drin hört er ein Gleichnis, dann beschreibt er und sagt, und plötzlich sahst du jemand ihrer Uniform von einem gewöhnlichen Soldaten fliehen. Es war Mussolini. Sie haben ihn erkannt. Da hat Gott dafür gesorgt. Und dann kam die Stunde des Gerichts, wo er sterben musste. Und dann schreibt der Schreiber und sagte, jetzt war die Stunde Gottes. Jetzt war die Minute nach göttlicher Zeitrechnung für den Mussolini abgelaufen. Jetzt war es vorbei. Und so müssen wir die Stunde sehen. Und wenn Gott eine halbe Stunde Ruhe gibt in unserem Text, dann gibt Gott den Menschen nochmal eine gewisse Ruhepause, dass sie zu sich kommen können. Aber die halbe Stunde zeigt schon auch, es ist nur eine kurze Periode, wo dann Gott wieder seine Gerichte auslösen wird. Und dann kommen diese wirklich, ich sage mal, noch Gnadengerichte. Man kann sich nicht vorstellen, dass wenn Menschen sterben, dass trotzdem Gnade ist. Für die leben, ist Gnade. Man sieht auch hier, wie es für manche Leute eben Gnade gibt und für manche gibt es schon keine mehr. Dann Offenbarung 18, Vers 19. Und sie warfen Staub auf ihre Häupter und riefen weinend und trauernd, wehe, wehe, die große Stadt, in der alle die Schiffe auf dem Meer hatten reich gemacht wurden durch deinen Wohlstand. Denn in einer Stunde ist sie verwüstet worden. Wieder der gleiche Gedanke. Wenn das Gericht ausgelöst wird, ist die Stunde Gottes und dann gibt es keinen drinnen mehr. Dann gibt es keine Gnade mehr, dann ist vorbei. Genauso wird die Wiederkunft Jesu, diese Stunde der Wiederkunft Jesu, wird die Gnadetür schließen. Dann ist aus und es glaube doch niemand, dass die, die zu feig waren, sich vorher zu bekehren, dass die sich bekehren werden, wenn der Heilige Geist weggenommen ist, wenn sie genau wissen, dass sie Märtyrer werden müssen, wenn sie genau wissen, dass sie nur noch eine Situation haben wie im Alten Testament. Das glaubt doch niemand, dass dann sich plötzlich jemand bekehrt. Das ist ja die große Frage. Bekehrt sich die Heide nach der Wiederkunft Jesu? Oder sind lauter Juden, die sich bekehren? Also nach der Entrückung. Wir werden es nicht sehr hoffentlich, wenn wir nämlich nicht da sind. Aber es wird sich zeigen. 1. Johannes 2, Vers 18. Nochmal ein ganz wichtiger prophetischer Rahmensatz. Kinder, es ist die letzte Stunde. Und jetzt kommt der ganz entscheidende Punkt. Die Bibel beziffert die gesamte Zeit der Gemeinde Jesu als die letzte Stunde. Und das müssen wir einfach sehen. Wir sind praktisch mit der Wiederkunft Jesu in Gott im Abschluss drin. Wir sind aber mit dem ersten Kommen Jesu praktisch in einer, wie soll ich es nennen, Gnadeperiode, wo Gottes letztes Wort, der Herr Jesus, so wie es in Hebräer 1 geschrieben steht, zu dieser Welt redet. Von daher ist letzte Stunde. Und abgeschlossen wird die letzte Stunde mit der sichtbaren Wiederkunft, dann ist er aus. Es muss uns klar sein. Natürlich heilsgeschichtlich mit der Ausgießung des Heiligen Geistes, Entstehung der Gemeinde, Abschluss durch die Wiederkunft, Wegnahme des Heiligen Geistes, in diese Rahmendaten eingebunden. Aber wir müssen uns bewusst sein, die Gnadezeit hört auf. Wir denken immer, das christliche Abendland geht weiter. Es gibt kein christliches Abendland mehr, das ist schon lange tot, das ist zerstört. Und wir müssen ganz nüchtern sehen, wir haben hier jetzt bereits letztes Gerichtshandeln, das heißt, ich bin tief überzeugt, ein Teil von dem, was wir in Offenbarung 8 und 9 behandelt, ist schon passiert. Schon lange passiert. Bin überzeugt, das ist schon passiert. Und ein Teil passiert parallel. Und was dann, das ist typisch, wo man bei Kapitel 8 und 9 nochmal wie ein Abschnitt hat, ist klar, weil 9 wirst du sehen. 9 ist ein Krieg im Irak. Den siehst du. Wisst ihr, wenn der Irak hingeht und öffentlich sagt, der Osama Bin Laden ist der Mann des Jahres, sie provozieren die Amerikaner und die Amerikaner werden irgendwann angreifen. Dann ist die Frage, ist das dann der Krieg? Wir wissen das nicht. Aber wir sehen einfach, wie sich alles zusammenbringt. Es ist wichtig für uns zu wissen, dass zwischen Euphrat und Tigris ein Krieg passieren wird. Das ist einfach wichtig. Das sind Grundinformationen. Aber die anderen Informationen, die wir hier haben, die betreffen das Grundsätzliche. Und da gehört auch 2. Korinther 7, 8 dazu. Denn wenn ich euch durch den Brief betrübt habe, so bereue ich es nicht, wenn ich es auch bereut habe, denn ich sehe, dass euch jener Brief betrübt hat, wenn auch nur für eine Stunde, auch keine 60 Minuten, sondern für eine bestimmte Zeit, für die von Gott verordnete Zeit der Buße. Und wenn wir jetzt das nochmal uns vor unserem geistlichen Auge vorbeigehen lassen, was das Kapitel 8 hier sagt, dann sagt es ganz einfach, diese 7 Posaunengerichte sind eingebunden letztendlich in eine Gnadeperiode. Das heißt, es ist eine halbe Stunde Ruhe im Himmel. Das ist wirklich Ruhe. Und wir sehen, dass Stunde von Gott her immer der Charakter des Handelns Gottes hat. Wie Kairos, wie dieser punktuelle göttliche Zeitpunkt. Und dass Gott hier letztendlich den Menschen nochmal eine Gnade gibt. Und jetzt kommt das Brutale. Von der ersten bis zur 7. Posaune ist Gnade. Das ist die göttliche Gnadezeit, 7. Aber es ist klar, mit der 7. Posaune, mit der Entrückung, geht die Gnadetür zu. Endgültig zu. Die Lehre, die aus Amerika kam und die auch teilweise von Darby vertreten wurde, die auch sehr stark die Brüderkreise beherrscht, dass bereits bei Offenbarung 4 eine Entrückung stattfindet, die ist falsch. Und zwar die ist dergestalt falsch, da die Bibel letztendlich sagt, als Prophetie, das Einzige, was sicher ist bei der Entrückung, wir wissen nicht, wann sie ist, aber das Einzige, was sicher ist, ist, dass wir vor dem Zorngericht bewahrt werden. Und das Zorngericht, wenn man das sieht, wird eingeleitet mit Offenbarung 13. Das heißt, vor dem werden wir bewahrt. Aber wir können einfach die Offenbarung, das haben wir jetzt gesehen, die ist prinzipiell, das sind prinzipielle Abläufe und das ist kein chronologischer Ablauf. Dazu ist sie viel zu fragmentarisch. Das heißt zu Deutsch, wir müssen das den Leuten auch klar machen in unserer Umgebung. Wir müssen mit den Menschen auch, wenn es um diese Endzeit-Dinge geht, vernünftig reden und ihnen sagen, weißt du, es gibt ja nochmal so eine Gnadezeit und die hört auf. Und in den Gerichten sind wir schon drin und Teil ist schon erfüllt. Und irgendwann ist aus. Das ist einfach wichtig für den Mensch, dass er weiß, irgendwann ist er aus. Wenn Gott in die siebte Posaune blasen lässt, ist er aus. Ist rum. Ist vorbei. Dann kannst du dir nicht mehr überlegen, wo du die Ewigkeit zubringst, dann ist es geregelt. Und ich denke, es ist einfach wichtig, diesen heiligen Ernst und sich bewusst zu machen, Offenbarung 8, 9 und 10, selbst nur ein Teil von 11, sind rufende Gerichte. Wobei es von den Gerichten zwei Perioden gibt. Wir haben vier. Die erste vier. Und zwar, die erste vier sind Gnadegerichte, reine Gnadegerichte. Und das ist interessant, das sind zum Beispiel Dinge, die wir heute erleben, das sind reine Gnadegerichte. Vier ist die Zahl, das Allumfassende, das ist die Vollzahl Gottes. Vier heißt immer ganze Welt, betrifft die ganze Welt, es wird für die ganze Welt passieren, es wird für alle gelten. Allumfassende Gnade. Dann haben wir nur drei Gerichte. Und die drei Gerichte, die haben einen völlig anderen Charakter. Nämlich bei den drei Gerichten sagt Gott vorher dreimal Wehe. Das heißt, die letzte drei Posaune, die Posaune 5, 6 und 7, ist in Wirklichkeit vom Charakter her das Wehegericht 1, Wehegericht 2 und das Wehegericht 3. Das heißt, Gott verschärft es. Das heißt, er paart diese Gnadegerichte in der letzten Phase, bevor es ganz ernst wird, mit Wehegerichte. Das heißt, es ist schon eine Vorstufe des Zorngerichtes, wo er hier einleitet. Und das ist nämlich ganz wichtig für die Leute. Man muss ihnen sagen, solange die ersten vier Gerichte noch laufen, hast du eine gewisse Chance, da passiert nicht viel. Aber wehe, wenn das Posaunengericht 5 kommt, wenn das Posaunengericht 6 kommt und wenn das Posaunengericht 7 kommt, dann bedeutet das für dich unter Umständen das Aus. Weil nämlich hier ein Drittel der Menschheit sterben wird, vielleicht bist du dabei. Also muss der Mensch den Ernst dieser Prophetie klar machen. Das heißt, Gott leitet bestimmte konkrete Vorgänge ein. Und ich möchte nachher versuchen zu beweisen, dass das, was heute in der Welt abläuft, dass das schon ein Teil ist, dass wir wieder drin sind in die Posaunengerichte. Das heißt, wir warten auf die siebte Posaune. Von daher ist die Entrückung weiterhin unbekannt, wann sie ist. Das ist ein Geheimnis. Aber wir wissen, es geht drauf zu. Und man muss sich jetzt bewusst sein, jetzt beginnt der erste letztlich zu posaunen. Aber was mir nochmal wichtig ist, diese sieben Posaune, der Charakter der Posaune, ich möchte den nochmal von der Schrift her doch betrachten. Und zwar in Römer 8, Vers 19 steht und folgende, dass die ganze Schöpfung leidet unter der Sünde. Und das wird nochmal wirklich Realität werden. Diese Schöpfung wird nochmal geschädigt werden bis zum geht nicht mehr. Aber solche Programme, wie es die abgefallene Kirche hat mit Bewahrung der Schöpfung und solches Zeugs, das nützt gar nichts, weil die Gerichte von Gott her gezielt eingeleitet sind. Natürlich benutzt der Sünder, er lässt den Sünder wirken, dass sie es auslösen, die Gerichte. Aber die Gerichte sind von Gott gewollt, ganz gezielt gewollt. Gott will, dass diese Schöpfung Schaden nimmt als Gericht und aber auch als Rufer, als Mahnruf, letztendlich um zur Umkehr zu kommen. Aber wenn wir uns die Posaune nochmals angucken, einfach diese Grundposaune. Offenbarung 1, Vers 10. Da sagt sie, wird über die Posaune angekündigt, ich war im Geist am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine gewaltige Stimme, wie von einer Posaune. Dann wird der Herr Jesus geoffenbart. Das heißt, die Posaunengerichte hat immer den Zweck und den Sinn, der Herr Jesus zu offenbaren. Das ist immer der Sinn. Wenn Gott etwas ankündigen lässt, ihr müsst mal die Posaune im Alten Testament mit der Konkordanz untersuchen. Das wollte ich nicht, weil das wäre einfach zu weitgehend. Dann seht ihr immer, dass die Posaune den Charakter hatte, das Volk Gottes zu rufen. Wenn die Posaune geblasen wurden, oder besser übersetzt, die Schofarhörner im Alten Testament, das war ja keine Posaune, sondern es war diese krumme Schofarhörner, dann ist das Volk Gottes aufgebrochen. Und wenn Gott Posaune blasen lässt, dann hat es immer den Charakter des Rufens. Das Charakter des Rufens, der Ruf für die Ungläubigen zu kommen, aber auch der Ruf für die Gläubigen aufzubrechen. Und das ist so, hier, er sieht plötzlich eine Posaune, wird geblasen oder hört es und weiß jetzt, was passiert. Er dreht sich rum und sieht letztendlich der Auferstandene. Es ist immer ein Ruf zum Herr Jesus. Es ist auch ein Ruf für die Gemeinde, sich im Herrn zu weihen. Dann in 4,1 ist wieder Posaune. Dort sieht man, nach diesem schaute und siehe, es war eine Tür geöffnet im Himmel und die erste Stimme, die ich gleich einer Posaune mit mir reden gehört habe, sprach zu mir, komm hier, Herz rauf und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Was wird gezeigt? Das sind die Anbetungsszene im Himmel, wo im Mittelpunkt des Lärms steht. Das heißt, die Posaune rufet letztendlich zum Herr Jesus. Einmal zum Auferstandenen, zum anderen zu dem, der letztendlich die einzige Verbindung zu Gott, dem Vater ist, wo wirkliche Anbetung im Geist und in der Wahrheit geschieht. Das heißt, sie ruft immer zum Herr Jesus. Und das ist der Charakter von deiner Posaunengerichte. Darum benutzt die Bibel das Wort der Posaune, weil Gott ruft. Und zu was ruft er? Zum Herr Jesus. Das ist Entscheidende. Wisst ihr, jetzt kommen bestimmte überzogene Heiligungskreise und sagen, er ruft dich in ein heiliges Leben. Nebendeffekt. Die Posaune ruft immer zum Herr Jesus. Die Folge davor, wenn jemand zum Herr Jesus kommt, ist Heiligung. Aber der Ruf geht zur Person und nicht zur Sache. Es geht nicht um eine Lehre, nicht um einen Lebensstil, nicht um eine bestimmte Heiligkeit, sondern es geht um die Person Jesu. Und die Posaune rufe zum Herr Jesus. Und das ist wichtig. Und so müssen wir diese ganze Posaune sehen. Selbst die sieben Engel, die ja drei Wehe haben, sind noch rufend. Offenbarung 9,14, das gehört ja auch noch zu der, wie soll ich sagen, zu der Gnadeperiode, allerdings schon mit Wehe gepaart. Ich lese ab 13, unter sechs Engel stießen die Posaune, ich hörte eine Stimme aus den vier Hörnern des goldenen Altars, der vor Gott steht. Die sprach zu den sechs Engeln, der die Posaune hatte, löse die vier Engel, die gebunden sind, an dem großen Strom Euphrat. Und da wird dann jetzt wirklich brutales Gericht ausgelöst, wo ein Drittel der Menschheit stirbt. Aber auch diese Gerichte haben den Sinn, dass die überbleibenden zwei Drittel sich durch diese Posaune, durch dieses Gericht zum Herr Jesus rufen lassen. Das heißt, Gott gibt sogar einen Weltkrieg, um Menschen nochmals zu rufen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Menschen fromm, das darf man nicht vergessen. Dann plötzlich begreifen sie die Heiligkeit Gottes. Plötzlich begreifen sie, dass auf dieser Welt keine Sicherheit gilt. Plötzlich begreift der Mensch, Moment mal, da gibt es ja noch Ewigkeit. Aber das Dramatische ist, und das muss man den Menschen auch sagen, bereits die Wehegerichte haben den Charakter der Vernichtung, weil ein Teil stirbt und kann sich nicht mehr bekehren. Und darum sind es Wehegerichte. Wenn man dann sieht, Offenbarung 10,7 sagt wieder etwas, und jetzt kommen wir der Sache schon immer näher. In den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er posaunen wird, soll das Geheimnis Gottes vollendet werden. Und zwar, jetzt haben wir einen entscheidenden Punkt. Wenn die siebte Posaune erschallt, ist das Geheimnis Gottes vorbei. Und das Geheimnis Gottes ist die Gemeinde. Die Gemeinde Jesu Christi, dann ist die Gemeinde abgeschlossen. Das heißt, mit der siebten Posaune endet alles. Offenbarung 11,15, das ist dann praktisch eine ganz klare Erklärung, wie die siebte Posaune sich abspielt, und der siebte Engel stieß in die Posaune, und jetzt heißt es, jetzt ist das Weltreich des Herrn und Christus gekommen. Es ist ihm zuteil geworden. Jetzt wird er Herrscher von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das heißt, da bricht für die Gemeinde die Ewigkeit an, die Herrschaft Jesu Christi. Und hier ist die Entrückung. Wenn sie da nicht ist, dann verstehe ich gar nichts von der Bibel. Bei der siebten Posaune. Es ist so, in Offenbarung 11,15 wird es ja sehr detailliert beschrieben, aber in 1. Thessalonicher 4,16 heißt es, das ist Parallelstelle, denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel her niederkommen, dann werden die Toten in Christus auferstehen und der Herr Jesus wird die Gemeinde entrücken. Und es ist keine Frage, bei der letzten Posaune sagt 1. Korinther 15, das ist die Posaune, die dann abschließt. Und jetzt muss uns klar sein, wir reden in unseren Texten, wo es ja um Entrückung geht, wo es um Gnade geht, wo es um Errettung geht, da reden wir nochmals letztendlich um die Endphase der Endzeit. Das heißt, um die letzte Gnadezeit. Wenn die vorbei ist, ist aus. Muss uns klar sein, ist vorbei. Und diese Posaune rufen nochmals zum Herr Jesus. Aber man muss die Menschen sagen, man kann nicht sagen, also gut, jetzt warte ich bis die letzte, ich habe einen Kollegen gehabt, der hat genau so gedacht, oh ja, das ist ja toll, jetzt warte ich bis die allerletzte Posaune erscheint und dann bekehre ich mich. Dann muss ich sagen, die Chance hast du nicht mehr. Wenn nämlich die drei Wehegerichte kommen, kann sein, du bist bei dem Drittel, das stirbt, du hast keine Chance. Du musst dich bekehren, solange es noch geht. Es kann sein, es kommt eine Zeit, wo es nicht geht. Was nur für eine bestimmte Gruppe von Menschen geht. Aber bei den vier ersten Posaunengerichte, das ist nur allgemeine Gnadezeit, darum hat sie auch den Charakter von vier, das Allumfassende. Wenn wir aber weiter gucken, Vers 3. Ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar, der hatte ein goldenes Räucherfass, und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, damit er es zusammen mit den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar darbringe, der vor dem Thron ist. Und der Rauch des Räucherwerks stieb auf vor Gott zusammen mit den Gebeten der Heiligen aus der Hand des Engels. Jetzt sehen wir plötzlich was Ungeheuers. Das heißt, diese Gnadegerichte werden teilweise ausgelöst durch Gebete. Das heißt, man sieht hier, dass es absolut wichtig ist, zum Beispiel für Menschen zu beten, dass sie sich bekehren. Dass es aber wichtig ist, im Reich Gottes generell zu beten, wenn man durchs Gebet den Arm Gottes bewegt. Und hier sieht man, wie die Gnade Gottes, wie er auch mit Menschen handelt, mit Gebeten zu tun hat. Dass man für Menschen massiv betet, dass sich eben so lange die Gnadetür offen ist, dass sie noch bekehren können. Dass man vielleicht auch betet, dass sie nicht in diesen Wehegerichte umkommen, sondern dass ihnen Gott Gnade gibt. Da siehst du, diese Gebete lösen letztendlich das aus. Und das ist etwas, was man beachten muss. Die Gebete spielen eine riesige Rolle, auch für Menschen, für Einzelne, aber auch für das Heilshandeln Gottes. Das heißt, Gott hat in seinem Ratschluss beschlossen, den Menschen mit einzubauen. Das ist einfach, das ist herrlich. Durch die Gebete. Und das siehst du auch bei den Gerichten. Ist interessant, wenn man jetzt verfolgt, wie sich die Gebete verändern. Zum Beispiel weiter hinten, was da nur Gebete da ist, wenn einmal die Zornschale kommt. Aber solange die Gnade da ist, ist massives Gebet da. Und die Bibel zeigt es bildlich. Darum habe ich vorher betont zu Beginn, dass die Szene sich im Himmel abspielt, nicht auf der Erde. Du siehst im Himmel, was die Gebete bewirken. Die Gebete bewirken bestimmtes Handeln Gottes, auch im Gericht. Dass Gott zum Beispiel ein Gericht gibt und gleichzeitig Menschen nahe tritt. Und von daher muss eine Gemeinde, die in der Endzeit richtig ihren Weg gehen will, muss eine vermehrt betende Gemeinde sein, die wirklich einen Gebetskampf führt, letztendlich für die Sache Gottes. Da gehört natürlich nicht nur dazu, dass sie betet, letztendlich für Menschen, die gerettet werden sollen, sondern sie muss genauso beten, dass die anderen Dinge bewahrt bleiben. Weil man sieht ja hier, wie durch den Zeitgeist alles kaputt gemacht wird. Zum Beispiel, genauso zum Gebetskampf gehört, dass man zum Beispiel betet, weil es wurde ja ein Drittel der Engel vom Himmel gerissen, dass halt für eine bestehende Gemeinde dieses Gericht nicht passiert. Dass eben die Gemeinde nicht mitgerissen wird, dass die verschont bleibt, das ist genauso wichtig. Weil in dem Moment, wenn der Teufel eine Gemeinde zu Fall bringt und damit die Gläubiger, dann wird auch die Gemeinde nicht mehr sauber missioniert. Die hat dann keinen Wert mehr von Gott her, die ist erledigt. Das ist ungeheuer wichtig, dass man sieht, der Gebetskampf, diese Gebete, die bewegen den Arm des Herrn. Das heißt, die Gemeinde muss verstärkt in diesen Endzeitabläufen, die Gemeinde das Gebet sei, dass sie durchkommt, dass sie selber durchkommt und die Leute noch erreichen kann, wo sie von Gott einen Auftrag hat, sie zu erreichen. Beides ist ungeheuer wichtig. Und wenn das nicht über die Gebete passiert, dann wird es schwierig. Was mir nochmal wichtig ist, das Feuer, das hier ausgelöst wird, ich habe es jetzt nur aufgelöst, ich möchte jetzt Brombeeren nicht extra studieren, wenn man möchte ja nur die anderen Dinge ansehen. Man sieht, Feuer ist in der Bibel immer Gericht. Ich will mir einfach derzeit, dass wenn ich was behaupte, dass Feuer Gericht ist, bringe ich wenigstens ein paar Auswahlstellen, damit man es nachprüfen kann. Also Sodom und Gomorra ist durch Feuer gerichtet worden. Feuer, absolute Bild des Gerichts. Da Jesus redet in Matthäus 18 vom höllischen Feuer. Von der Hölle des Feuers. Also wiederum Gericht. In Offenbarung 14, Vers 10 ist das Feuer ein Zeichen des Zorngerichts Gottes über Menschen konkret. Also wieder Gericht. In Offenbarung 18, 8 ist ein Zeichen des Gerichts über die Hure Babylon, die im Feuer endet. Wieder Gericht. Offenbarung 20, 9, kurz vor der sichtbaren Wiederkunft Jesu, Harmageddon, der letzte Krieg, ist absolute Vernichtung des Feuers, wo Feuergericht über die Erde geht. Auch wieder Charakter des Gerichts. Offenbarung 20, 10, die Hölle, der Feuersee, ist auch Gericht. Offenbarung 21, Vers 8, wird der Feuersee nochmals beschrieben, auch Gericht. Das heißt, grundsätzlich, prinzipiell, hat Feuer den Charakter des Gerichts. Das heißt, jetzt haben wir hier eine Besonderheit. Die Gebete der Heiligen lösen sowohl Gnadegerichte als auch Feuergerichte im Sinne von wirklicher Strafe aus. Und das sind die Wehe. Das muss uns klar sein. Die vier erste sind reine Gnadegerichte und die drei letzten von den sieben Posaunen sind absolute Gnadegerichte, die aber der Charakter des Gerichtes beinhalten, wo Gott gleichzeitig auch andere richtet. Also, von daher müssen wir einfach sehen, ist eine ganz schwierige Sache. Und zwar in Vers 5 heißt es, er wirft es auf die Erde. Jetzt müssen wir es nüchtern sehen. Die Erde ist der Fluch. 1. Mose 3, Vers 17, die Erde ist verflucht um des Sündenfalls willen. Das heißt, Gott gibt nie, das haben wir ja gesehen, wir haben ja diese Prinzipien gesehen. Wir haben ja dieses Prinzip des Zorngerichts gesehen, das sechste Prinzip. Wenn jetzt alles Pferde werden, wäre es der sechste Reiter. Leider hat es nur vier Reiter. Es wäre toll gewesen, wenn es alles Pferde gewesen wäre. Aber Gott hat es anders gemacht, nur vier Pferde. Und dann wäre das sechste wäre auch ein Pferd gewesen. Das heißt, aber es ist genau so ein Prinzip. Wir haben ja gesehen, wie Gott generell Zorngericht über diese Erde gibt. Das heißt, er straft diese Erde um der Sünde willen, um des Fluches der Sünde. Bedeutet, in der Prophetie zum Beispiel, Jesaja 1, Vers 1 und 2, wenn ihr es in Ruhe nachlässt, dann seht ihr, dass die Bibel in der Prophetie, in der Schattenbildlichkeit, mit Erde in der Regel Israel bezeichnet und mit Himmel in der Regel die Gemeinde. Höre du Erde, höre du Himmel. Da meint er, höre Israel, höre Gemeinde. Weil die Gemeinde hat eine himmlische Berufung. Darum sind auch die Zeugen Jehovas nicht nur für ihre Heilslehre her, weil sie ja keine Hölle glauben, nicht an den Herr Jesus glauben, ist ihre Gottheit, nicht an die Erlösung glauben. Sie sind auch völlig schief, weil sie glauben ja letztendlich, sie haben eine irdische Verheißung. Bloß ein Gläubiger hat keine irdische Verheißung. Sondern die irdische Verheißung gehört ausschließlich Israel. Wir haben eine himmlische Verheißung. Und wenn die Bibel hier sagt, wirf es auf die Erde, dann haben wir hier etwas. Israel hat die Landesverheißung. Warum denkt er, warum Israel sich Eres Israel nennt? Nichts anderes wie das Land, die Erde, das sind die Wörter, es nennt sich sogar so. Und zwar, müsst ihr jetzt ganz nüchtern sehen, es ist aber ein Zeichen für Israel. Und zwar, was sieht man das in der Prophetie? Ihr merkt ja, man muss in der Prophetie alles zusammenstupfen. Man muss alle Posaune untersuchen, alle Siegel, alles, was ausgesagt wird. Und dann kriegt man ein Bild. Hier ist was ganz Einfaches. Und zwar in Vers 5. Nachdem das Feuer auf die Erde geworfen wird, passiert etwas. Und zwar Stimme, Donner, Blitze, Erdbeben. Das heißt Zeichen. 1. Korinther 1, 22 sagt ganz klar, Israel ist zeichenorientiert. Und immer wenn die Zeichen kommen, plus ein Feigenbaum, wenn die Zeichen kommen, plus am Weinstock, wenn die Zeichen kommen, plus im Ölbaum, wenn die Zeichen kommen, plus dem Wort Erde oder plus dem Wort Gesetz, hast du immer Israel. Das heißt, das Gericht betrifft nicht nur die Erde, sondern wird auch bei Israel etwas passieren. Und ihr werdet sehen, die Gerichte werden der Israel nicht spurlos vorübergehen. Israel geht einen ganz harten Weg. Bis dann der Überrest herausgefiltert ist, der sich bekehrt an einem Tag und der Herr Jesus bei der Wiederkunft erlebt. Aber hier ist eindeutig, wenn das Feuer auf die Erde geworfen wird, jetzt kommt ja was Zweites. Wie viele Gläubige beten da für Israel, dass sich bekehrt, dass dieser Überrest sich herausbildet, dass Gott mit seinem auserwählten Volk zu Rande kommt. Und das, was in Israel gerichtsmäßig passiert im Feuer, ist auch eine Folge dieser Gebete. Man sieht ja, dass die Gebete nicht sinnlos sind, sondern Gott löst durch die Gebete der Heiligen heilsgeschichtlich und, ich sage es nochmal, für die persönliche Heilsgeschichte eines Menschen löst er etwas aus. Das heißt für uns ganz einfach, wir müssen ganz nüchtern sehen, es gibt Stunde Gottes. Und wenn die Stunde kommt, dann ist meistens zu spät. Und er gibt praktisch, wie man zum Zahnarzt geht und prophylaktisch sein Gebiss angucken lässt und einfach guckt, dass man das Schlimmste verhindert. So treibt Gott praktisch eine richtige Vorsorge für die Menschen. Er gibt ihnen Gnadezeiten, er gibt ihnen Gelegenheiten, er gibt ihnen einfach ein Umfeld, wo sie könnten, wenn sie wollten. Aber dann kommt mit der ganzen Sache das Wehegericht, wer nicht hören will, muss fühlen. Wenn dann der Mensch nicht auf die milde Gnade Gottes reagiert, dann sieht Gott die Zügel an und dann fängt er an und macht es als wirkliche Strafe, als teilweise sogar Vernichtung und dann in der Regel wacht der Mensch auf. Aber das alles wird auch ausgelöst durch unsere Gebete, wenn wir beten. Wisst ihr, ich sage es immer ganz ehrlich, ich weiß auch, was soll man für Deutschland beten? Das ist ganz einfach. Wenn du im Wille Gottes betest, was betest du dann für das Volk? Da fällt mir auch nichts ein. Weil im Prinzip müsstest du beten, Herr, du kannst diese Sünde, wo dir offen ist, allgesicht gesündigt wird, nicht ungestraft lassen. Im Prinzip musst du im Gericht beten. Zum Zweiten musst du aber sagen, Herr, halt das Gericht auf, da sie noch möglichst viele bekehren. Und in dem Zwiespalt stehen wir. Also die Gebete sind nicht einfach. Ich sag's nochmal, wenn du nicht egoistisch, sondern im Wille Gottes betest. Aber mehr denn je hat auch unser Volk Fürbitte nötig. Dass wenigstens aus Deutschland noch ein Überrest gerettet wird, dass sich nämlich die bekehren, die noch guten Willen sind, dass die paar Gläubige, die noch hier sind, normal bleiben. Und dass sie durchkommen, dass sie, ich sage mal, das tun, was der Herr sagt, weil du das Wort meiner Wiederkunft und das Wort meiner Geduld bewahrt hast, darum werde ich dich bewahren. Also Bewahrung des Wortes müssen wir genauso beten. Das ist auch ein Riesenproblem. Wenn man jetzt das sieht, in Vers 6 heißt es nochmals, nachdem es auf die Erde geworfen wird, es sind sieben Engel und sie haben sieben Posaunen. Und ich möchte nochmal betonen, darum habe ich das auch so ausführlich aufgelistet, die sieben ist eine Vollzahl Gottes. Ich kann jetzt nicht jede Stelle lesen, aus Zeitgründen. Aber ich möchte einfach mal darstellen, dass sieben immer eine Zahl bedeutet, die der Wille Gottes widerspiegelt, die vollkommen kontrolliert. Das ist ja für uns wichtig. Diese sieben Posaunengerichte sind der Wille Gottes. Das heißt, der dritte Weltkrieg ist der Wille Gottes. Die Vernichtung der Umwelt, die Umweltzerstörung ist Wille Gottes, ein Stück weit. Natürlich sucht Gott den Frieden des Menschen, aber der Mensch muss den Frieden suchen, wo er ist, nämlich in der Person Jesu und nicht hier auf der Erde. Und das Entscheidende ist einfach, dass diese Zahl 7, wenn sie hier die 7 Gerichte und die 7 Engel charakterisiert, einfach der Wille Gottes zeigt. Und wenn wir jetzt einmal einfach die Schrift, ich habe nur ganz am Anfang und dann die ganze Offenbarung auf die 7 einmal untersucht. 1. Mose 7, 2, es waren in der Arche 7 reine Tiere. Das heißt, vor Gott ist es immer der Wille, dass eine bestimmte Erdzahl sich reinigen lässt und in die Rettungsarche geht. Es ist immer der Wille Gottes, dass Menschen gerettet werden. Das ist einfach mal Tatsache. Eine willkürliche Auswahl Gottes gibt es nicht. Das ist ganz wichtig. Und dann ist 7 Tage der Regen gefallen. Das heißt, aus Gericht ist immer im Wille Gottes. Was über diese Erde geht, ist immer der Wille Gottes. Wisst ihr, das muss ja zuerst einmal den Leuten klar machen, dass der Hitler der Wille Gottes für Deutschland war, um sie zu strafen. Weil das hörst du ja nicht gern. Du musst, wenn die Leute jammern über die Regierung, muss sagen, ist klar, seid ihr selber schuld. Das habt ihr bei Gott bestellt. Ihr habt euch so benommen, dass euch Gott genau so eine Regierung gegeben hat. Wissen Sie, wenn Sie sehen, was bei uns passiert, wie letztendlich nur noch Lästerung, Blasphemie, wie Gottes Ehrgesicht gesündigt wird, wie man, Abtreibung und Euthanasie wird ja langsam wieder ein Thema, dass man die Alte töten will. Ich sage es immer so, Homosexualität. Offene Unzucht, weit und breit, Lug, Betrug, Lästerung, wir haben ja letztendlich alles, was Gott reizt, haben wir. Und für das alles gibt es ein göttliches Gericht. Und das ist der Wille Gottes, dass das gerichtet wird. Jetzt müssen wir genüchtern sein. Gott will es richten, das ist sein Wille, drum 7. Drum auch bei der Arche das Schlimme. Jakob musste 7 Jahre um Rahel dienen. 7 bittere Jahre mit der Lea dabei. Und hier muss man einfach mal etwas sehen. Gott hat auch, das ist für uns wichtiger in der Endzeit, von der Zahl 7 her, Gott hat auch einen Erziehungsweg für die Gläubigen, der hat auch die Zahl 7. Das heißt, Gottes Wille ist nicht nur das Gericht, Gottes Wille ist nicht nur letztendlich die Rettung des Sünders, sondern Gottes Wille ist auch die Erziehung des Gläubigen. Das alles gehört dazu. Das nächste 7, 7 Tage ungesäuertes Brot zu essen, das heißt Gott ungeheuchelt zu dienen, ist der Wille Gottes. Wirklich mit einem guten Gewissen Gott zu dienen. Und wenn du dann reinguckst, du siehst die 7 Lampen, der 7-fache Gottesgeist, du siehst letztendlich, dass Gott will, dass die Gemeinde, in dem Fall Stiftshütte oder der Tempel, vom 7-fache Gottesgeist, vom Licht Gottes beherrscht wird. Nicht der Mensch herrscht in der Gemeinde, sondern der Heilige Geist. Der Jesus durch seinen Geist beherrscht die Gemeinde. Es sind Grundprinzipien, das ist immer 7. Da steht nie 5, da steht nie 6, da steht nie 8, da steht immer 7. Das ist der Wille Gottes. 7 Tage muss der Altar versöhnt werden. Das heißt, Gott akzeptiert nur die Versöhnung, die er selber für seinen Wille her letztendlich angeordnet hat. Das ist die Versöhnung durch Blut. Das heißt, Gott wird nie einen Menschen in den Himmel kommen lassen, weil er so gut war. Das war aus einem ganz einfachen Grund. Gott akzeptiert für die Sünde nur das vergossene Blut. Es war die Sünde Kains. Er hat das falsche Opfer gebracht vom Fluch. Abel lag richtig. Er hat Blut vergossen, stellvertretend. Das war richtig. Und so akzeptiert Gott nur vergossenes Blut. Und zwar nur das vergossene Blut Jesu. Und da sieht man einfach, wie Gott denkt. Siebenfache Gottesgeist steht unter anderem im Sacharja mit den 7 Augen Gottes. Es war dort, wo der Herr Jesus gehandelt hat, die 7 Brote, die Speisung. Er will die Nahrung sein. Immer wenn 7 kommt, könnt ihr euch merken beim Bibellesen, immer wenn 7 kommt, hast du den Wille Gottes. 7 bedeutet immer, das was jetzt abläuft, ist der Wille Gottes. Das ist die Symbolik. Das ist natürlich in der Offenbarung ganz brutal. 7 Gemeinde. Offenbarung 1,4. Gott will Gemeinde. Schon mal Fakt. Gott will funktionierende Gemeinde. Es hat immer Missionswerk gegeben. Die haben gesagt, wir müssen nur unseren Auftrag erfüllen. Ich muss sagen, alles falsch. Euer Auftrag ist zwar wichtig, aber Gott bindet einen Auftrag immer in die Struktur der Gemeinde. Gemeinde ist der Wille Gottes. Er sagt hier 7 Gemeinde, 7 Missionswerke. Das hören die Brüder gerne, wir sagen, wir müssen Gemeinde bilden.
Ihr könnt noch so gut sein in eurer Arbeit als Missionare, als Evangelisten, als Missionswort für Israel. Das ist alles wichtig, alles okay.
Aber es muss gemeindemäßig orientiert sein. Es muss von der Gemeinde kommen.
Der Wille Gottes ist Gemeinde. Darum sagt er in Offenbarung 1, 7 Gemeinde.
Der Wille Gottes ist, dass eine Gemeinde entsteht.
Wisst ihr, wenn er betet für eine Gemeinde, wenn er hier für die Gemeinde betet, dann betet ihr für den Wille Gottes. Es ist der Wille Gottes, dass eine Gemeinde da ist. Also müssen wir beten, dass sie richtig steht.
Offenbarung 1,12, die 7 goldene Leuchter, auch Gemeinde. Die 7 Sterne, das heißt die Verantwortlichkeitsstruktur Gottes. Er ordnet praktisch Verantwortlichkeiten zu in der Gemeinde. Das ist keine Demokratie. Gott setzt, das ist was die Leute heute nicht mehr begreifen. Gott setzt. Wenn er jemand setzt, dann ist es halt so.
Also ich habe immer gesagt, wenn das allgemeine Priestertum ist eine wunderbare Lehre, dass jeder eine Berufung hat vor Gott, ist auch Wille Gottes. Aber wenn man das missbraucht, indem man sagt, ist alles demokratisch, dann ist man wieder daneben. Gott setzt. Jeder muss seine Aufgabe tun, das ist allgemeines Priestertum. Schau der Wille Gottes.
Offenbarung 1,20, 7 Leuchter, 7 Sterne, 7 Gemeinde. Und so können wir jetzt durchgehen, 7 Siegel, 7 Augen. Ihr findet immer das Gleiche. Alle diese Abläufe, die hier mit 7 gekennzeichnet sind, sind der Wille Gottes.
Und ich möchte es einfach zusammenfassen.
Gericht, Gnade, Gemeinde. Die drei große Dinge. Und bei Gemeinde immer der siebenfache Gottesgeist, die 7 Augen Gottes. Letztendlich, dass der Heilige Geist die Gemeinde prägt, beherrscht und dass sie im Geist wandelt, dass der Sünder sich bekehren muss, dass Gericht ist über den Sünder und letztendlich, dass eben von Gott her, von seinem gesamten Handeln, das alles wie ein Dach drüber hat, der Ruf Gottes, wo er den Menschen retten will. Das ist sein Wille, hat er dir offenbart, eindeutig.
Gut.
Dass nachher zum Beispiel, das ist auch bitter, dass das Tier aus der Offenbarung mit seinen 7 Köpfen, dass das der Wille Gottes ist, das ist auch eindeutig. Gott wird das antichristliche Reich letztendlich zustande kommen lassen. Das ist alles im Wille Gottes, weil Gott lässt es zu. Das heißt, wir brauchen nicht beten, lass der Antichrist nicht kommen. Das ist Unsinn, so zu beten. Es wird alles kommen, absolut. Man muss beten, Herr, lass mich bereit sein, egal was kommt. Lass die Gemeinde bereit sein. Du hast hier die Menschen, die mir auf dem Herzen legen, die gerettet werden sollen. Um das muss man kämpfen im Gebet, aber man braucht nicht die Grundsituation verändern, die ändern wir nicht mehr. Nichts zu machen.
Gut. Und natürlich immer die Mündung, das letzte, das Delta, wo das alles reinläuft, ist letztendlich das Gericht.
Das müssen wir einfach sehen. Es endet mit dem Gericht, für die Gläubigen mit der Entrückung, mit der Gnade, für die Menschheit mit dem Gericht.
Gut, aber jetzt wenn wir konkret zur ersten Posaune geht. Vers 7. Und der erste Engel stieß in die Posaune und dessen Stand Hagelfeuer mit Blut vermischt und wurde auf die Erde geworfen. Und der dritte Teil der Bäume verbrannte und alles grüne Gras verbrannte.
Geht in den Wald, dann seht ihr, was hier passiert. Das, was heute in unseren Wäldern passiert, auf der ganzen Erde, diese Umweltkatastrophe, sind aus meiner tiefsten Überzeugung Posaunengerichte. Das lässt Gott zu. Warum kommt das?
Ist doch klar, Technisierung.
Immer mehr Schadstoffe werden ausgestoßen. Es ist der Mensch letztendlich, der Sünder. Jetzt kommt das Interessante. Gott benutzt den Sünder, um sein Gericht auszuführen. Aber da drüber steht natürlich eines, und das muss man dem Mensch sagen. Der Mensch ist ja gleich so, dass er sagt, hey, wenn das ja der Wille Gottes ist, dann kann ich ja nichts dafür, dann kann ich die Umwelt zerstören. Aber in Offenbarung 11, Vers 18, das steht über alle deine Texte, steht, das ist ja ein wirklicher Grundsatzprogramm Gottes. Die Völker sind zornig geworden, dein Zorn ist gekommen und die Zeit, dass die Toten gerichtet werden und dass du den Lohn gibst deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und Großen, dass du sie verdirbst, welche die Erde verdorben.
Habe ich das Richtige?
Ich bin wahrscheinlich verrutscht, Moment.
Ich guck's mir nicht.
Doch, das ist doch. Und dass du die verdorbst, welche die Erde verdorben. Entschuldigung, ich habe bloß zwei früh angefangen zu lesen. Das heißt, Gott verdirbt den, der die Erde verdirbt. Das ist gar keine Frage. Und jetzt haben wir einfach einen Fakt. Die Umweltzerstörung ist der Wille Gottes. Aber der sie zerstört, wird von Gott gerichtet. Gericht über Israel ist der Wille Gottes. Aber wehe dem, der es ausführt. Palästinenser zum Beispiel. Also das ist immer ein göttliches Prinzip. Und da müssen wir uns ganz nüchtern, sachlich als Gläubige in eine Position begeben. Wir können uns nicht engagieren beim Umweltschutz. Wir können uns nicht engagieren, die Umweltverschmutzung zu blockieren, weil wir uns gegen den Willen Gottes stellen würden. Aber wir selber versündigen uns nicht, indem wir selber die Umwelt nicht zerstören. Das ist der entscheidende Punkt. Wir machen nichts kaputt. Wir benehmen uns anständig als Gläubige, aber wir können es nicht aufhalten. Das ist der entscheidende Punkt. Und da sieht man ganz klar, es geht hier in der Offenbarung um die Zerstörung der Umwelt. Das Gericht ist von Gott gezielt herbeigeführt. Die zweite, dort heißt dann, erschießen die Posaune, es wurde etwas wie ein großer mit Feuer brennender Berg ins Meer geworfen. Der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut. Und der dritte Teil der Geschöpfe im Meer, die Leben hatten, da steht wörtlich Seelen hatten, starb. Der dritte Teil der Schiffe ging zugrunde. Das heißt, es gibt hier konkrete Gerichte, die die Elemente betreffen. Zum Beispiel auch das Wasser, und das wird genauso zerstört. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, warum hier Schiffe steht. Haben wir den Kopf zerbrochen. Weiß ich nicht. Muss ich einfach stehen lassen. Weiß es nicht. Ist einfach schwierig. Kann symbolisch gemeint sein oder wörtlich. Muss ich einfach stehen lassen, weiß ich nicht. Aber ist hier eindeutig, 8 ist genauso wieder Umweltzerstörung und Vers 9. Denn, was ganz wichtig ist, wenn wir den 9. Vers ansehen, dann siehst du immer, es kommt immer dieser dritte Teil, dieser dritte Teil, dieser dritte Teil. Vielleicht lesen wir 4. Mose 35, 19 doch dazu. Das war das schon Prinzip. Warum Gott es zum Beispiel so brutal gibt. Der Bluträcher soll den Totschläger töten, wenn er ihn antrifft, so soll er ihn töten. Und zwar, das ist einfach dieses Prinzip, wo Gott im Endeffekt, weil es hier als ein Drittel der Lebewesen wird zerstört. Bei Gott ist es einfach so, und da leidet die Schöpfung mit, Gott gibt als konkrete Strafe Vernichtung von Lebewesen. Von daher ist auch bei Gott in der biblischen Handhabung, ich weiß, dass man es nicht sagen soll, aber ich sage es halt trotzdem, wenn es biblisch ist, bei Gott ist es ganz klar so, von der Obrigkeit her ist zum Beispiel Todesstrafe richtig. Nicht für das, was die Welt draus gemacht hat, auch in der Diktatur, sondern Gott hat ein ganz klares Gericht in seinen Gesetzbüchern, wo er sagt, wenn jemand zum Beispiel bestimmtes Leben zerstört, dann ist sein Leben verfallen. Das heißt, Gott zerstört im Gericht Leben. Das haben wir vorher gesehen, dem 4. Mose, er zerstört Leben als Gericht. Und darum wird hier auch ein Drittel der Lebewesen zerstört. Ein Drittel der Menschheit wird sterben, darum wir nicht reden. Aber die Lebewesen der Schöpfung werden durch die Gerichte, wenn jetzt eine Atombombe fällt, mit in Leidenschaft gezogen. Jetzt verstehen wir vielleicht die Römerstelle, wo es heißt, unter der Sünde der Menschen säuft die Kreatur, das heißt die Schöpfung mit. Weil wenn Gott nämlich dann die Menschen richtet durch Atomgerichte, oder wenn Atombomben fallen, wenn wirklich Menschen vernichtet werden, wird in der Regel mit als Folge davor, weil Gott Menschen töten muss um seine Heiligkeit willen, wird die Umwelt und auch die Schöpfung und auch die Kreatur mitgeschädigt. Und das ist dieser Prozess. Man versteht mir, dass die Schöpfung seufzt und am liebsten wäre es deren, die Sünder würden aufhören, da drauf rumzulaufen, nämlich da würde ihnen nichts mehr passieren. Also das ist jetzt bildlich natürlich, wie es der Paulus darstellt. Aber man muss das nüchtern sehen. Die Umwelt und die Tiere und die Lebewesen werden immer in Mitleidenschaft gezogen, wegen dem Menschen. Also der Mensch ist schuld. Wo man gar nicht redet. Wisst ihr, wenn ihr einfach euch vergegenwärtigt, was für Umweltkatastrophe passiert, dann muss ich sagen, was ist, wenn eine Umweltkatastrophe passiert, wenn ein Tanker ausläuft mit Öl? Das ist ein Mensch. Was passiert? Millionen von Tieren sterben. Das ist das, was hier sich abspielt. Die Kreatur wird mitgeschädigt. Wenn Gott dann die Menschen tötet, so wie es in 4. Mose als Prinzip dargestellt ist, dann wird wieder die Umwelt zerstört werden. Da wird alles in Mitleidenschaft gezogen. Das muss uns klar sein. Wenn jetzt Menschen beginnen zu sagen, ich möchte da helfen, ich möchte dagegen steuern, muss ich sagen, lass es bleiben, es bringt nichts. Du musst dich selber sauber verhalten, aber du kannst nichts aufhalten, wenn es ein Gericht Gottes ist. Also ich gehe sehr gerne in die Natur. Denkt ihr, mir gefällt es, wenn die Bäume so aussehen. Aber was soll ich machen? Ich brauche jetzt nicht die Bäume rausreißen, neue Pflanzen, ist alles sinnlos, weil Gott hat es angeordnet. Gott hat es angeordnet und es wird passieren. Nur wird der Mensch, der hier mittut, wird er strafen. Das ist ein wichtiger Punkt. Dann kommen wir zum nächsten, Vers 11. Und der Name des Sternes heißt Wermut und der dritte Teil der Gewässer wurde zu Wermut und viele Menschen starben von den Gewässern, weil sie bitter geworden waren, sagt er hier praktisch. Ich möchte nochmal betonen, diese Umweltgerichte sind noch mildes Rede Gottes. Jetzt sagt er aber, durch eine bestimmte Verschmutzung werden viele Menschen sterben. Sie werden an dieser Verseuchung, werden sie sterben.
Wisst ihr, jetzt, also ich möchte es jetzt nicht auf die Spitze treiben, aber zwei Artikel aus dem Zürcher Nachrichtenkurier. Ist ja nicht unbedingt eine fromme Zeitung, oder? Es kam ein Artikel, wenn es weiter weiß ich das Datum nicht, aber auch drumherum, im Zack am 11.06.1987. Da stand drüber, das Spiel mit der Offenbarung. Nach dem Tschernobyl-Unglück gelten bei eifrigen Bibellesern Prophezeiungen des Johannes als bestätigt. Halbe Seite im Zürcher Nachrichtenkurier. Manchmal hat er auch was Gescheites gebracht. Und zwar, da heißt es ja, und das müssen wir jetzt ganz nüchtern sehen, da wird dann beschrieben, dass die Gläubigen der Offenbarung glauben, dann heißt es in der Mitte, lesen wir die Offenbarungsstelle über den Stern Wermut gleich Tschernobyl, so werden plötzlich die Bilder aus den ersten Tagen nach dem Unglück im ukrainischen Atomwerk lebendig. Und da ist jetzt einfach heiß, dieses Wort Tschernobyl heißt, ist im Ukrainischen letztendlich, wenn man das ins Deutsche übersetzt, das Wort Wermut. Also ein Russe, wenn er das liest, ich weiß nicht, was der denkt, wenn er, also nicht kein Russe, sondern Ukrainer, wenn er das liest. Tschernobyl, das Wort bedeutet Wermut. Das ist eigentlich jetzt eine reine Zufälligkeit, wo selbst die Welt das gemerkt hat und sagt hier, letztendlich, und zwar, sie hat es, dann wird erklärt, dass er als Unwort letztendlich benutzt wird, und sie sagt einfach, es heißt Wermut, und dann wird wieder auf die Offenbarung verwiesen. Und das bedeutet, wenn das wirklich von Gott her so gemacht worden wäre, dass ein Stück von seiner Prophetie sichtbar wird, dann würde das bedeuten, durch die Atomexplosion in Tschernobyl ist viel mehr passiert, wie wir glauben. Da ist scheinbar dann so eine geballte Ladung von atomarer Verseuchung in die Atmosphäre geschleudert worden, dass zum Beispiel über die Nahrungsmittel indirekt viele, viele, viele Menschen den Tod finden würden. Dass das ein Stück dieser Umweltverschmutzung ist. Oder wenn es punktuell, nicht nur prinzipiell gemeint ist, sondern wenn es tatsächlich als Endgericht gemeint ist, dann könnte es passieren, dass das Ding da nochmal in die Luft fliegt. Die hat ja bloß so wie so ein Sarg drüber gemacht aus Beton. Das heißt, dann wird die Kiste wahrscheinlich nochmal in die Luft gehen. Weder ist schon passiert, oder sie geht nochmal hoch. Weiß es nicht, aber auf jeden Fall ist es schon erschütternd, dass die Welt sogar merkt, dass da sich wohl die Offenbarung erfüllt hat. Auf jeden Fall, für uns ist ganz wichtig, wir brauchen jetzt nicht warten, dass jetzt irgendwas passiert, wo schlagartig ein Drittel der Meere zerstört wird. Wir brauchen nicht darauf warten. Das ist die chronologische Sicht der Offenbarung. Sondern die prinzipielle, die wir ja vertreten da, die sagt was ganz anderes. Die sagt, da passiert die ganze Zeit etwas, das sich immer stärker verdichtet. Und irgendwann durch bestimmte Erlebnisse hast du den Zustand, den die Offenbarung beschreibt. Das heißt, wir haben hier genau das gleiche Acht, wie man in 7 gesehen hat. Eine dauernd sich langsam fortsetzende prinzipielle Handlung Gottes, die zum Ergebnis führt. Das heißt, Gott lässt durch viele, viele, viele tausend Ereignisse und vor allem durch solche Dinge wie jetzt hier zum Beispiel in Tschernobyl, durch Atomexplosionen, nur ein Beispiel, man weiß inzwischen, dass der Sowjetunion an der finnischen Grenze 1952 schon Atomrakete losgegangen ist. Was denkt ihr, was da rumgeschwirrt ist? Das hat bloß keiner gewusst, keiner gemerkt und wir haben es alle gegessen. Ich war mal so dumm, wo das war bei Tschernobyl, habe ich lauter Dosen gekauft, hätte ich bleiben lassen können. Gell? Das Ding ist rumgegangen. Und wir haben hier einfach ein Problem. Es ist alles verseucht. Und das ist der Wille Gottes. Das heißt, wenn du mit Danksagung dein Gräslein isst zum Mittagessen, dann kannst du ganz beruhigt sein. Weil wenn du es mit Danksagung isst, sagt die Bibel, ist das für Gläubiges Richtige. Der wird nicht mehr und nicht weniger passieren als das, was Gott für dich vorhat. Du kannst es nicht verhindern. Wenn du ein Gewächshaus baust und biologisch baust, nützt da auch nichts. Wird auch verseucht. Das ist der Wille Gottes. Ich möchte nur mal betonen. Und wenn man das jetzt in Ruhe sich anguckt, dann kommt noch was ganz Interessantes, der 12. Vers. Jetzt sind wir wieder in dieser Prophetie drin. Dort heißt es, da wurde der dritte Teil der Sonne, der dritte Teil des Mondes, der dritte Teil der Sterne geschlagen, damit der dritte Teil derselben verfinstert würde und der Tag seinen dritten Teil nicht schiene und die Nacht in gleicher Weise. Das alles wird passieren, 100% wörtlich erfüllt, Sacharja 14. Wo die Bibel sagt, es wird sogar passieren, dass an einem Tag es nicht mehr hell wird morgens. Und zwar, weil nämlich durch diese Atomexplosionen die ganze Atmosphäre so verseucht ist und so dunkel ist, dass nicht einmal mehr Tag wird. Und erst am Schluss, wenn der Jesus sichtbar wiederkommt auf der Ölberg, dann wird es Licht werden. Jetzt kommt die große Frage. Ich glaube, dass das eine doppelte Prophetie ist hier. Dass es einmal auch diese Vorgänge in der Endkonsequenz anzeigt, die dann auch am Schluss passieren werden. Zum Zweiten ist aber so, Sonne
Mond und Sterne. Und dazu lese ich 1. Mose 37, Vers 9. Hat immer eine prophetische, schattenbildliche Bedeutung auf Israel. Und zwar, er sagt hier, seht, ich habe wieder geträumt und siehe, die Sonne, der Mond und 11 Sterne verneigten sich vor mir, sagt Josef. Also Sonne, Mond und 11 Sterne verneigen sich vor Josef. Als er aber das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, schalt ihn sein Vater und sprach zu ihm, was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Sollen etwa ich, Sonne, deine Mutter, Mond und deine Brüder kommen, das sind die 11 Sterne, und uns vor dir neigen. Das heißt, Sonne, Mond und Sterne ist 100% ein Bild für Israel in der Prophetie. Jetzt ist so, sicher werden die Gestirne das alles geschlagen, aber nachdem Sonne, Mond und Sterne so genannt werden, bin ich überzeugt, dass auch wiederum bei Israel noch schlimme Dinge passieren werden. Es wird auch ein weiterer Abfall des nichtgläubigen Judentums in Israel in die antichristliche Richtung geschehen. Es wird noch finsterer werden, noch mehr Macht werden, brauchen wir gar keine Illusion haben. Auch die Polarisierung, die da passiert, es ist dieser extrem sich ausweitende Konflikt zwischen den Falken, das heißt zwischen Leuten wie Sharon, die radikal versuchen, eine fast biblische Linie durchzuziehen, oder Peres, darf ich sagen, wenn ich Jude werde, ich sage, ist ein Verräter, einfach, der einfach die andere Seite stark macht. Wenn man das einfach so sieht, solche schlimme Dinge, es wird in Israel noch dunkler, noch finsterer werden, wird noch ungeheuer viel passieren, und zwar absolut zum Negativen. Da wird die Finsternis einbrechen, noch wie ein Steppenbrand, und das muss uns klar sein, es wird dort noch Schlimmes geschehen. Aber es wird gleichzeitig, die Prophetie schon aus meiner Sicht doppelt, es wird auch wirklich aus Sonne, Mond und Sterne etwas geschehen. Und jetzt kommen wir zu 13, die 3W. Und ich sah und hörte einen Engel, der in der Mitte des Himmels flog, mit lauter Stimme rief, weh, 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 dreimal, denen, die auf Erden wohnen, wegen der übrigen Posaunenstöße. Der drei Engel, die noch in die Posaune stoßen sollen. Und jetzt haben wir einfach nochmal eine ganz klare Aussage. Posaune 5, Posaune 6 und Posaune 7 sind 3 Wehegerichte. Das sind 3 Posaunengerichte, also 3 Gnadengerichte, sind aber parallel dazu auch Wehegerichte. Gerichte. Wenn wir das jetzt alles nochmal unserem geistigen Auge vorbeigehen lassen, diesen ganzen Text, dann haben wir Folgendes. Ich versuche es jetzt einmal zusammenzufassen, ihre ganz einfache Ablauffolge. Das heißt, bei Offenbarung 6 beginnen die apokalyptischen Reiter zu galoppieren. Diese ganze Grundprinzipien werden dazu führen, dass Gott irgendwann, bevor der Auftakt zu der näheren Wiederkunft, bevor der Auftakt zu seinen letzten Gerichte kommt, dass Gott eine Ruhephase gibt. Das heißt, er wird den Menschen eine gewisse Pause geben. Dann wird aber Folgendes passieren, die Umweltverschmutzung wird immer aktiver werden, es werden die Lebewesen sterben, das heißt, die Schöpfung wird immer stärker geschädigt werden, es wird immer krasser werden. Das heißt, es werden Dinge geschehen, wie jetzt hier zum Beispiel wirklich Umweltkatastrophe, wo du Angst haben musst, wo man keine Angst haben braucht, weil sie dauernd diese dummen Artikel bringen da mit dem Kohutek, das wissen die Älteren, wo sie glauben, der Kohutek trifft die Erde 100% der Komet, ihr könnt ganz sicher sein, es trifft kein Komet die Erde. Die Erde wird bestehen bis zur Wiederkunft Jesu. Es werden auch keine Außerirdischen kommen. Wenn Außerirdische sich manifestieren, sind es 100% Dämonen. Das muss uns ganz klar sein. Es wird nichts passieren, was die Bibel nicht sagt. Die Bibel beschreibt den Zeitablauf ganz klar. Aber hier kann man einfach sagen, zusammengefasst, sie sagt, nach einer gewissen Phase der Ruhe, die haben wir hinter uns, bin ich tief überzeugt, die ist rum. Es waren die Gnadenjahre, wo nichts passiert ist, weil es so schön ruhig war. Löst Gott verstärkt diese Umweltschäden aus, löst er verstärkt das aus, dass die Menschen echte Probleme kriegen mit ihrer Umwelt. Es wird in Israel, werden Dinge passieren, und das alles ist noch ein Zeichen der Gnade. Und das ist wichtig, damit die Leute sagen, es sind doch die Gnadeposaune, ohne Weh. Jetzt müsst ihr euch bekehren, jetzt ruft die Posaune zum Herrn Jesus. Jetzt ist noch Gnadezeit. Und muss die Leute sagen, aber Ende wird das Ganze mit den 3 Wehen. Wisst ihr, was das letzte Weh ist? Das ist wirklich, wirklich kaum fassbar. Das letzte Weh ist die Entrückung. Das letzte Weh ist gar kein Gericht. Wenn ihr die Bibel genau studiert, das ist kein Gericht. Das ist die Entrückung. Und die Entrückung wird das furchtbarste Gericht für die Menschen sein, die nicht bekehrt sind. Wisst ihr warum? Das heißt, damit drückt Gott die Gnadetür zu. Furchtbar. Furchtbar, mit der Entrückung. Es ist das schlimmste Gericht über einen Ungläubigen. Dann ist aus. Dann ist vorbei. Und um hier noch einen Teil zu retten, lässt er dann sogar solche Dinge geschehen, die wir jetzt das nächste Mal studieren, die sehr bildhaft sind, aber auch teilweise sehr konkret sind. Er lässt wirklich Dinge geschehen, die, ich sag's einmal, der Zweite Weltkrieg wahrscheinlich als eine relativ harmlose Sache erscheinen lassen, was hier auf dieser Erde passiert. Und jetzt kommt halt das, was für uns wichtig ist. Ich persönlich bin tief überzeugt, dass wir kurz vor Kapitel 9 sind in der Prophetie. Ich bin tief überzeugt, dass alles läuft derzeit ab. Ich bin tief überzeugt, das Nächste, was kommen wird, prophetisch. Das ist jetzt bloß Erkenntnis aus dem prophetischen Wort. Ich bin kein Prophet, von daher brauche ich nicht die Hand zum Schwur heben, dass so läuft. Sondern ich bin lediglich ein Ausleger. Und ich sehe von der biblischen Zusammenhang her, dass das Nächste, was passiere, wird Offenbarung 9 und folgendes sein. Wird. Also noch menschlicher Messung ist das Nächste, was passiert. Das heißt, dass da noch jetzt sich Dinge steigern können bei der Umweltverschmutzung, dass in Israel noch schlimmer wird. Es könnte sogar sein, dass dieser vierte Engel bereits, das ist, was sich jetzt hier mit dieser Intifada in Israel abspielt. Ist schon möglich. Was da ausgelöst wird, wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall, das Nächste, was kommt, aus meiner tiefen Überzeugung, ist 9. Und da stecken wir drin. Jetzt müssen wir uns etwas bewusst machen. Ich muss ja immer gucken, was hat das uns Gläubige, die hier noch auf der Erde sind, geistlich zu sagen. Die geistliche Botschaft ist eindeutig. Der Herr, und darum habe ich das auch so intensiv aufgelistet, er sagt ganz klar, es sind Posaune. Das heißt, es ist noch Gnadezeit, es ist noch Ruferzeit. Das heißt, wenn jetzt ein Mensch nüchtern sachlich denkt und das alles sieht, was wir für ein Szenario haben, dann muss man sagen, du musst dir als Gläubiger eiskalt überlegen. Ich hab die Woche wieder Entscheidung fällen müssen. Obwohl ich halt gar keine Wahl, das hat der Herr so gemacht, dass ich gar keine Chance hatte, was anderes zu entscheiden, von daher war es gar nicht so schlimm. Du musst dir wirklich entscheiden, für was setzt deine Zeit ein. Das heißt, was tust du fürs Reich Gottes? Was machst du mit der verbleibenden Zeit? Wenn es wirklich so ist, dass das Ganze praktisch der Auftakt, der Prolog ist für die Wiederkunft, für die letzte Gnadephase, dann müssen wir was tun. Das heißt, da müssen wir überlegen, wie wir unseren Lebensstil gestalten. Da musst du überlegen, was du für dein Leben planst. Ich sage es trotzdem wieder, Luther. Wenn ich wüsste, dass der Herr morgen käme, würde ich auch heute auch noch ein Bäumlein pflanzen. Das ist keine Frage. Wir müssen unsere Kinder trotzdem auf die Schule schicken. Wir müssen trotzdem für eine Ausbildung sorgen, weil wir wissen nicht, wie lange es geht. Das ist ja die Unbekannte. Gott sagt keinen Zeitplan. Wisst ihr, und diese 7 Jahre, diese 2x3,5 Jahre, die tauchen erst auf in der Mitte der Offenbarung, die tauchen vorher nicht auf. Das heißt, vorher ist es prinzipiell. Und erst wenn die Zahl auftaucht, müssen wir uns überlegen, was passiert. Dann erst sind die da. Das heißt, wir können hier zwar sehen, dass immer näher ist, dass die Wiederkunft Jesu heranrückt, aber wir sehen eines, es geht zu Ende. Das sehen wir natürlich. Und wir sehen eins, Gott gibt die Gerichte so, dass er den Menschen noch Gnade gibt. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass wir Werkzeuge der Gnade sein können. Und was mir nochmal wichtig ist, ich möchte einfach bitte das zu beachten, wenn ihr die Posaune anguckt, alle Posaune rufen, auch im Alten Testament, eigentlich immer im Endeffekt zu dem, was in der Stiftshütte passiert ist. Sie rufen zum Blut des Lammes. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Sie rufen zum Blut Jesu. Das heißt, wir brauchen die Menschen nicht mehr erzählen. Es ist ja wichtig, dass wir ihnen sagen, wir sind gegen Homosexualität, wir sind gegen Ehebruch, wir sind gegen diese Dinge, alles ist alles wichtig, das zu sagen. Aber im Endeffekt, wenn ein Mensch plötzlich aufhört, Ehe zu brechen, plötzlich aufhört, sein Sexualleben normal zu gestalten, plötzlich nicht mehr stiehlt, nicht mehr lügt, nicht mehr betrügt, der liebste, der netteste Mensch ist, fährt er trotzdem in die Hölle. Das war also ein ganz einfacher Grund, er fährt in die Hölle, weil er ein Sünder ist. Er wird gestraft für das, was er gesündigt hat, aber die Hölle fährt er wegen der Sünde. Und von der sind die Rufergerichte, die Posaunegerichte, immer Ruf zur Person Jesu. Das ist mir ganz wichtig. Wenn ich Umweltschutz sehe, wenn ich sehe, dass die Bäume kaputt sind, muss in meinem Kopf der Klick kommen, ich sehe zerstört die Umwelt, Gott ruft die Menschen zum Herr Jesus. So müssen wir die Offenbarungsgerichte angehen. Und dann kommt das eigene Herz zur Ruhe, da kannst du auch mit dem leben, dass eben kaputt geht alles. Aber wir müssen uns bewusst sein, es geht um die Person Jesu, es geht darum, Menschen zu ihm zu rufen, zu seinem Blut, und dann kommt die Seele zur Ruhe. Gut, ich möchte beten zum Schluss. Der Jesus, möchte einfach danken, dass du uns nicht im Dunkeln lässt, was auch mit dieser Erde geschehen wird, dass sie nämlich letztendlich vernichtet wird, wenn du sie gerichtet hast, dass sie aber bis zu deiner Wiederkunft geschädigt werden wird durch die Sünde und durch das Gericht über die Sünde. Dank dir aber, dass du noch bereit bist, die Posaune blasen zu lassen, das heißt Gnade zu geben für die Sünder. Und dass diese ganzen 4 erste Gerichte reine Gnade sind, wo du Menschen noch aufwecken willst. Und selbst wenn noch deine Wehegerichte laufen werden, wenn die Vernichtung auch über die Erde langsam beginnt, dass du trotzdem bereit bist, Sünder zu retten. Dank dir, dass du uns gerettet hast mit deinem kostbaren und teuren Blut. Und jetzt gib einfach Gnade, dass wir für unser persönliches Leben die richtigen Schlüsse ziehen, dass wir die Endzeit auch richtig einordnen. Also Zeit, die man nicht berechnen kann, sondern die einfach wie ein Schneeball immer größer wird, immer heftiger, immer brutaler wird. Und lass uns einfach mit geöffneten Augen sehen, was die Stunde geschlagen hat, dass die Wiederkunft näher ist als je. Und dafür danke ich dir. Amen. Amen.